Deutschlandfunk Kultur. Zeitfragen. Literatur.
Der Tod des Afroamerikaners George Floyd durch Polizisten in den USA hat eine Welle der Empörung und des Entsetzens ausgelöst und weltweit zu Protesten geführt. Doch Fälle von Polizeigewalt gegen Afroamerikaner sorgen immer wieder für Schlagzeilen. Was steckt hinter dieser Form von Rassismus? Sie haben ihn einfach abgeknallt. US-Intellektuelle über Polizeigewalt gegen Afroamerikaner.
Michael Brown.
Eric Garner.
Freddie Gray.
Tamir Rice.
Walter Scott.
Leonard Strickland.
Seit der Erschießung von Michael Brown in Ferguson im Jahr 2014 sorgen Fälle von Polizeigewalt in den USA regelmäßig für Schlagzeilen. Oft kursieren Videos im Internet, die das Geschehen dokumentieren. Auch in den Gefängnissen sind Afroamerikaner nach wie vor stark überrepräsentiert und auch hier gibt es dubiose Todesfälle. Jenseits der aktuellen Schlagzeilen versuchen Intellektuelle und Schriftsteller in den USA nun die Hintergründe dieser schon lange bestehenden Missstände aufzudecken. Aus ganz unterschiedlichen Perspektiven beleuchten sie die Arbeit der Polizei und deren Umgang mit Afroamerikanern.
There's a kind of evasion going on, wherein people think about what the police did and they say, well, this is a bad cop. But there's very little critique about why our police operate the way they operate in the first place. Because that critique ultimately comes back to Americans themselves.
Wer glaubt, das hätte mit besonders bösartigen Polizisten zu tun, verkennt das Problem. Wir stellen uns viel zu selten die Frage, nach welchen Mustern die Polizei überhaupt vorgeht.
Ta-Nehisi Coates setzt sich als afroamerikanischer Journalist und Autor intensiv mit Gegenwart und Geschichte des amerikanischen Rassismus auseinander.
We've spent the past, roughly half a century or so, growing increasingly draconian, stripping back, people's rights in terms of how they deal with the criminal justice system, increasing the punitive nature of the criminal justice system once people are in the system's clutches.
Seit beinahe 50 Jahren haben wir die Rechte der Menschen im Umgang mit dem Strafrechtssystem immer weiter beschnitten und die Strafen verschärft.
And so ultimately for me, it's a question of where the citizenry is. It's not just a question of what the police officers are doing.
Letztlich geht es also nicht nur darum, wie sich die Polizisten verhalten, sondern darum, welche Grundsatzentscheidungen wir als Bürger dieses Landes getroffen haben.
It's a question of what policies, we've decided to pass.
Alice Goffman hat als weiße Soziologiestudentin 6 Jahre in einem vornehmlich von Afroamerikanern bewohnten Viertel von Philadelphia gelebt. In ihrem Buch »On the Run – Die Kriminalisierung der Armen in Amerika« untersucht sie sehr genau, welche Folgen geänderte Polizeistrategien für die Bewohner dieses Viertels und ihr Zusammenleben haben.
So there was this big increase in federal dollars going to urban police departments across the country in the tough-on-crime, zero-tolerance-era.
In der Null-Toleranz-Ära erhielten die städtischen Polizeibezirke sehr viel staatliches Geld.
So the numbers of police increased and also what they were doing changed in the 80s and 90s.
Deshalb stieg nicht nur die Zahl der Polizisten, sondern in den 1980er und 1990er Jahren änderte sich auch ihre Vorgehensweise.
So now you have, what one young man I met, Mike, his mother described as an occupying force. You have sort of fleets of anonymous police in special units who go in and what their job is to make arrests, to make as many arrests as possible.
Eine Frau im Viertel hat es als Besatzungsarmee bezeichnet. Eine ganze Flotte von Spezialeinheiten ist seitdem im Einsatz und ihr Erfolg wird nur noch an möglichst hohen Verhaftungszahlen gemessen.
The number of arrests became a kind of indication of good performance.
Der weiße Schriftsteller Matt Burgess hat für seinen zweiten Roman Cops intensiv bei der New Yorker Polizei recherchiert und mit vielen Polizisten persönlich gesprochen.
So quotas are illegal in the NYPD. So so your boss.
Quoten sind bei der New Yorker Polizei eigentlich verboten.
They can't say you need to make 15 arrests this month and hold you to that.
Die Vorgesetzten dürfen also nicht 15 Verhaftungen im Monat von jemandem verlangen.
But of course that's exactly what happens, because so much of the way that the NYPD,
aber sie machen es natürlich trotzdem, weil die Polizei ihre Erfolge nur an Zahlen und Statistiken misst.
It's a number crazed philosophy there. And so they're so and those numbers are completely out of context.
Im Zentrum des Romans von Matt Burgess steht die Arbeit der verdeckten Drogenfahnder im New Yorker Stadtteil Queens. Burgess nimmt vor allem die polizeiinternen Zwänge unter die Lupe, denen auch dunkelhäutige Polizisten unterliegen. Inoffizielle Quoten für Verhaftungen existieren aber nicht nur bei der New Yorker Polizei, sondern fast überall in den USA. Ta-Nehisi Coates stellt sich in seinem Buch Zwischen mir und der Welt die Frage, was es heißt, heute als Afroamerikaner in den USA zu leben. Coates wurde 1975 geboren und ist in Baltimore als Sohn eines Vietnam-Veteranen und Black Panther-Aktivisten aufgewachsen. In seinem autobiografischen Buch formuliert Coates seine Frustration über die herrschenden Zustände als Brief an seinen 15-jährigen Sohn Samori.
Ich schreibe dir in deinem 15. Lebensjahr. Ich schreibe dir jetzt, denn dies ist das Jahr, in dem du gesehen hast, wie Eric Garner erwürgt wurde, weil er Zigaretten verkaufte. Und dass John Crawford erschossen wurde, weil er durch ein Kaufhaus schlenderte. Du hast gesehen, wie Männer in Uniform im Vorbeifahren Tamir Rice ermordeten, einen 12-jährigen Jungen, den sie ihrem Eid gemäß hätten beschützen sollen. Und du hast Männer in ebensolchen Uniformen gesehen, wie sie am Straßenrand auf Marlene Pinnock einprügelten, eine Großmutter. Und spätestens jetzt weißt du, dass die Polizeireviere deines Landes mit der Befugnis ausgestattet sind, deinen Körper zu zerstören. Die Zerstörer werden selten zur Rechenschaft gezogen. Meist erhalten sie eine Rente. Und Zerstörung ist auch nur die Steigerung einer Herrschaft, die Filzen, Festnehmen, Schlagen und Demütigen vorsieht. All das ist normal für Schwarze. Ein alter Hut. Verantwortlich gemacht wird dafür niemand.
In seinem Roman Cops zeigt Matt Burgess, dass die Polizei ihr eigenes Personal unter anderem auch in den Vierteln anwirbt, die von ihr besonders scharf überwacht werden. Janice Itwaru, die Hauptfigur des Romans, arbeitet als verdeckte Drogenfahnderin. Sie ist selbst dunkelhäutig und als Kind mit ihren Eltern aus dem südamerikanischen Guyana in die USA eingewandert.
The NYPD's undercover unit, they're looking to recruit young officers of color. And they're looking to recruit young officers of color because those are the communities that they're targeting.
Die New Yorker Polizei rekrutiert für die verdeckte Drogenfahndung vor allem junge, dunkelhäutige Polizisten, weil das ihren Zielgruppen entspricht.
Janice Itwaru arbeitet im selben Teil von Queens, in dem sie auch zu Hause ist. Das macht ihre Arbeit noch gefährlicher. Denn Janice streift als Junkie getarnt durch die Straßen und versucht, Dealer oder einfache Passanten zu animieren, ihr Drogen zu verkaufen. Gelingt ihr ein Drogenkauf, informiert Janice heimlich ihre Kollegen und sie verhaften dann den Verkäufer, damit die Tarnung von Janice erhalten bleibt. Weil Janice als Einwanderin der ersten Generation über keine persönlichen Kontakte im Polizeiapparat verfügt, ist die Arbeit als verdeckte Ermittlerin eine der wenigen Möglichkeiten, innerhalb der Polizei aufzusteigen. Denn um diesen unbeliebten und besonders gefährlichen Job attraktiver zu machen, lockt die New Yorker Polizei mit einem besonderen Deal.
And when the book starts, she's at month 17 of her tenure in narcotics. And if you last 18 months in the NYPD narcotics division, you get automatically promoted to detective. And that's assuming that you don't get killed or demoted along the way.
Zu Beginn des Buches arbeitet Janice bereits 17 Monate als verdeckte Ermittlerin. Wem es gelingt, das 18 Monate durchzuhalten, ohne getötet oder wieder in den normalen Streifendienst zurückgeschickt zu werden, der wird automatisch zum Detective befördert.
Genau zu diesem heiklen Zeitpunkt für die weitere Laufbahn von Janice erhöht ihre Vorgesetzte den Druck. Janice soll bei ihrer verdeckten Arbeit auf der Straße mehr Drogenkäufe abschließen.
Mir gucken Leute über die Schulter und auf den Abwärtstrend ihrer Käufe, alles klar? Und die wollen wissen, was los ist. Die fragen mich, hat sie die Lust verloren? Wird das noch schlechter werden bei ihr? Wieder drückte sich Janice in ihrem Stuhl hoch. Das Viertel verbessert sich, sagte sie lahm. Weniger Straßenkriminalität, Gentrifizierung. Ich habe gehört, an der 37. Avenue soll sogar ein Starbucks aufmachen. Ein Starbucks. Auch diese Antwort enttäuschte offenkundig. Ich werde nicht in Inspektor Nielsens Büro marschieren und ihm sagen, er solle sich mal entspannen, weil man stelle sich vor, an der 37. demnächst ein Starbucks aufmachen soll. Nein, was werde ich ihm stattdessen sagen? Ich werde Nielsen sagen, sie hätten eine Botschaft für ihn. Nämlich, dass sie mir, als ich mich gerade mit ihnen in meinem Büro zusammengesetzt habe, 4 Käufe garantiert hätten. Sie hielt entsprechend viele Finger in die Luft. 4 Käufe vor Ende des nächsten Monats. Und sollten sie das nicht schaffen, auf Wiedersehen.
Matt Burgess wurde 1983 geboren und ist selbst in Queens aufgewachsen. Burgess hat in seinem ersten Roman »Die Prinzen von Queens« das Leben von 2 Brüdern beschrieben, die nur durch Diebstähle und als kleine Dealer ihren eigenen Drogenkonsum finanzieren können. Für seinen zweiten Roman »Cops« hat er gewissermaßen die Perspektive um 180 Grad gedreht und ist in das Leben der verdeckten Drogenfahnder eingetaucht. Bei seinen Gesprächen mit Polizisten hat Burgess dabei überraschende Einsichten gewonnen.
And I was talking to an undercover police officer at a bar and we were just hanging out and I asked him, what's the scariest part of your job?
Ich habe einen verdeckten Ermittler gefragt, wovor er am meisten Angst hätte.
And you expect you ask a question like that to someone in his kind of position and you expect him to say, you know, like getting shot while on the job.
Man würde ja eigentlich erwarten, dass er sich besonders fürchtete, erschossen zu werden.
And instead his answer was he was most afraid of getting in trouble with his bosses for doing his job.
Stattdessen hatte er aber am meisten Angst davor, Probleme mit seinen Chefs zu bekommen und in die Mühlen der Polizeibürokratie zu geraten.
He was most afraid of getting ground up by the bureaucracy of the NYPD.
Ta-Nehisi Coates beschreibt in »Zwischen mir und der Welt« sein Heranwachsen in einem vornehmlich afroamerikanischen Viertel in West Baltimore Mitte der 1980er Jahre. Auch zu dieser Zeit war der Ruf und die Rolle der Polizei nicht unumstritten.
The police were another force to be negotiated that could dispense violence.
Mit Polizisten musste man sich gut stellen, weil sie Gewalt ausüben konnten.
So there are two sides of this, you know, because I don't want to be too cynical here. I am an American, and so I did understand them as representing, you know, some aspect of the state that I was a part of.
Ich bin Amerikaner, und mir war schon klar, dass sie in gewisser Hinsicht mein Land repräsentierten.
But at the same time, there was definitely another part of me that basically recognized them as another element within the society, within the community, with no real moral difference from the crews and the gangs and the, you know, packs of folks who dispensed violence throughout the neighborhood.
Aber andererseits konnte ich keinen moralischen Unterschied zwischen der Polizei und den Gangs erkennen, die im Viertel Gewalt verbreiteten.
Coates schildert eine Atmosphäre der Angst, bei der von mehreren Seiten Gewalt droht, die in letzter Konsequenz tödlich sein kann. Für ihn ist die permanente Angst vor Gewalt ein seit Generationen tradiertes Gefühl unter Afroamerikanern. Er zieht hier eine Linie von der Gegenwart über Lynchmorde an Schwarzen im 19. und 20. Jahrhundert bis hin zur Brutalität der Sklaverei noch im 19. Jahrhundert. In seinem Buch wendet sich Coates wieder direkt an seinen Sohn.
Ich spürte die Angst, wenn ich meine Großmutter in Philadelphia besuchte. Du hast sie nicht kennengelernt. Ich kannte sie auch kaum, aber ich erinnere mich an ihre schroffe Art, ihre raue Stimme. Und ich wusste, dass der Vater meines Vaters tot war und dass mein Onkel Oscar tot war und dass mein Onkel David tot war und dass das alles unnatürlichen Umständen zu verdanken war. Und ich sah die Angst bei meinem Vater, der dich liebt, der dir Ratschläge erteilt, der mir Geld zugesteckt hat, damit du versorgt bist. Mein Vater hatte solche Angst. Sie saß in dem schwarzen Ledergürtel, den er mit mehr Sorge als Zorn auf mich niederknallen ließ. Mein Vater, der mich schlug, als könnte mich jemand stehlen, weil genau das um uns herum geschah. Jeder hatte ein Kind verloren. An die Straße, an das Gefängnis, an Drogen, an eine Kugel. Jetzt waren sie fort. Und ihr Vermächtnis, war eine große Angst.
Eine der gewaltausübenden Gruppen in den afroamerikanischen Vierteln ist nach wie vor die Polizei. Und Alice Goffman hat in Gesprächen mit Polizisten Belege dafür gefunden, dass exzessive Gewalt nicht auf einzelne Beamte beschränkt ist, die in der Hitze des Augenblicks die Kontrolle verlieren.
In Interviews erklärten mir die Beamten der Fahndungsabteilung, der Einsatz von Gewalt entspräche der offiziellen, wenn auch nicht öffentlich gemachten, Politik. Es sei keineswegs so, dass manche Cops einfach ab und an zu weit gingen. Die Leute von der Polizei in Philadelphia, mit denen ich sprach, haben eine sehr lockere Auffassung davon, was verhältnismäßige Anwendung von Gewalt ist. Und viele gaben offen zu, sie hätten Anweisungen ihres Captains, dass jeder, der einen Cop auch nur anfasse, krankenhausreif geschlagen gehört.
Auch Matt Burgess bezieht sich in seinem Roman Cops mehrfach auf einen realen Fall von Polizeigewalt, der in New York im Jahr 2006 großes Aufsehen erregte.
When the book starts, there's something happening in the background, and that's the Sean Bell shooting, which happened in Queens about a year before the book begins. And that was an African-American young man who, on the night of his bachelor party, was killed by police officers, and he was unarmed. And he was in a car driving towards these cops who shot him many, many times, 50 sometimes.
Als Hintergrund der Handlung spielt die Erschießung von Jean Bell eine Rolle. Jean Bell wurde als Afroamerikaner von Polizisten erschossen, obwohl er unbewaffnet war. Er fuhr in seinem Auto auf die Polizisten zu, die etwa 50 Mal auf ihn schossen.
And in the media depictions it's frequently that it's a problem of racist white cops attacking young black men, which is certainly ubiquitous throughout this country. But one of the things that's happening in that particular Sean Bell case is that all those cops weren't white necessarily, they weren't white, and that the race of the police department almost becomes blue.
In den Medien geht es meistens um rassistische weiße Polizisten, die junge schwarze Männer angreifen, und das ist hier sicherlich allgegenwärtig. Aber im Fall von Jean Bell waren es eben keine weißen Polizisten. Und es ist fast so, dass die Hautfarbe der Polizisten keine Rolle spielt, denn ihr Verhalten wird vor allem von ihrer Uniform bestimmt. Und deren Farbe ist blau.
Eine ähnliche Stoßrichtung verfolgte Ta-Nehisi Coates, als er sich in einer Reihe von Artikeln mit der Polizei von Prince George's County auseinandersetzte. Einer der Artikel trägt den Titel Black and Blue, also Schwarz und Blau. Prince George's County gehört zum Ballungsraum der US-Hauptstadt Washington D.C., und hat eine überwiegend afroamerikanische Bevölkerung. Auch bei der Polizei ist der Anteil schwarzer Polizisten hoch.
Prince George's County, you know, at that time was one of the most wealthiest enclaves for African Americans in the country.
Prince George's County war damals eine der wohlhabendsten afroamerikanischen Enklaven im ganzen Land.
And yet the police was one of the most brutal police departments in the country. How could that possibly be true?
Trotzdem zählte die Polizei dort zu den brutalsten im Lande. Wie war das möglich?
Well, you know, many of the citizens out in that county had made the same sort of calculations that white citizens around this country had made. Their great fear was crime.
Letztlich hatten die Bewohner dort dieselbe Entscheidung getroffen wie die weißen Bürger dieses Landes. Sie hatten so große Angst vor Kriminalität, dass die Polizei bei den kleinsten Anzeichen eines Vergehens machen konnte, was sie wollte.
And any sort of inkling of crime, from their perspective, the police would empower to do whatever they wanted.
In seinem Buch Zwischen mir und der Welt schildert Coates seinem Sohn Zamori, wie er selbst in eine Polizeikontrolle der Polizei von Prince George's County geriet.
Kurz vor deiner Geburt wurde ich von der Polizei in Prince George's County angehalten. Von derselben Polizei, vor der mich Freunde in D.C. gewarnt hatten. Sie näherten sich von beiden Seiten und leuchteten mit ihren Taschenlampen durch die Fenster. Sie nahmen meinen Führerschein mit zum Streifenwagen. Ich wartete panisch. Zum damaligen Zeitpunkt gab es in keinem Revier des Landes Polizeibeamte, die häufiger von ihren Schusswaffen Gebrauch machten als die in Prince George's County. Das FBI leitete Untersuchungen ein, manchmal mehrere binnen einer Woche. Der Polizeichef, bekam eine Gehaltserhöhung. All das ging mir durch den Kopf, als ich in meinem Auto saß, in ihren Fängen. Diese Polizisten hatten meinen Körper. Sie konnten damit machen, was sie wollten. Und sollte ich noch in der Lage sein, zu schildern, was sie damit angestellt hatten, würde die Beschwerde nichts bringen. Der Polizist kehrte zurück, gab mir meinen Führerschein wieder. Keine Erklärung, wieso sie mich angehalten hatten.
Ta-Nehisi Coates erinnert sich an diese glimpflich verlaufene Polizeikontrolle vor allem deshalb, weil im weiteren Verlauf desselben Jahres eine vergleichbare Situation für einen College-Freund von Coates tödlich endete. Der 25-jährige Prince Jones wurde im September 2001 von einem schwarzen Polizisten der Polizei von Prince George's County erschossen.
They killed him and no one was held accountable. They put the officer right back out on the street, right back onto the force. I couldn't believe it.
Sie haben ihn getötet und niemand wurde zur Rechenschaft gezogen. Der Polizist wurde gleich wieder auf die Straße geschickt. Ich konnte es nicht fassen.
Prince Jones hatte zusammen mit Ta-Nehisi Coates an der Howard University in Washington, D.C. studiert. Coates bezeichnet die Universität mit ihrer langen Tradition als Bildungseinrichtung für Afroamerikaner und so berühmten Absolventen wie Toni Morrison und Amiri Baraka als das Mekka. Prince Jones wurde aber auch durch seine hervorragende Ausbildung nicht davor bewahrt, Opfer eines Polizisten zu werden.
And he was killed. He was killed. I mean, he's executed like an outlaw, as far as I was concerned.
Sie haben ihn einfach abgeknallt, als wäre er vogelfrei.
The officers were attempting to track down someone who they had believed had stolen a gun from another officer.
Die Polizisten suchten einen Mann, der verdächtigt wurde, einem Polizisten die Waffe gestohlen zu haben.
Somehow they got it in their head that the Jeep that Prince was driving either belonged to the guy who stole the gun or one of his friends.
Sie setzten sich in den Kopf, dass der Jeep von Prince dem Verdächtigen gehörte. Weil der Wagen unter der Adresse der Mutter von Prince gemeldet war, dachten sie, er wäre gestohlen. In Wirklichkeit war der Jeep ein Geschenk seiner Mutter.
They ran the plates on the Jeep. The Jeep came up with Prince's mother's address and Prince's mother's name in Philadelphia. They assumed that this, you know, could possibly mean that the Jeep was stolen, when in fact all it meant was that his mother had bought it for him.
Ta-Nehisi Coates beschreibt in seinem Buch die absurde Kopflosigkeit und Blindheit, mit der die Polizei vorging. Prince Jones wurde zunächst von zwei Zivilpolizisten in getrennten Fahrzeugen verfolgt. Zur tödlichen Konfrontation kam es aber nur mit einem der beiden Beamten.
Der Polizist war als Undercover-Drogendealer getarnt gewesen. Er war ausgesandt worden, um einen Mann aufzuspüren, der 1,65 Meter groß war und 120 Kilo wog. Wir wissen von einem Rechtsmediziner, dass Prince 1,90 groß gewesen war und 95 Kilo gewogen hatte.
They followed Prince Jones out from the suburbs of Maryland, where they, you know, first began tracking him, into Washington D.C. and then out into Virginia, where they shot him within, you know, mere feet of his fiancée's home.
Sie folgten Prince Jones von Maryland über Washington D.C. bis nach Virginia, wo sie ihn nicht weit entfernt vom Haus seiner Freundin erschossen.
The basic, you know, report from the officer was that Prince had attempted to back up his Jeep several times and ram the car that the officer was driving.
Der Polizist erklärte anschließend, Prince hätte versucht, sein Auto zu rammen und er hätte schießen müssen, weil er sich in Lebensgefahr befand.
So he had to kill him. He had to shoot him because his life was in danger.
Es fällt Coates nicht sehr schwer, sich in die Situation von Prince Jones zu versetzen.
But I tried to imagine myself in Prince's shoes. The officer who was tracking him was not in a normal police cruiser. The officer was not in uniform. The officer, in fact, testified that he pulled out his gun, said police, but never showed Prince his badge.
Der Polizist fuhr nicht in einem Polizeiauto und trug keine Uniform. Er sagte aus, er hätte seine Pistole gezogen, Polizei gerufen, aber nicht seine Erkennungsmarke gezeigt.
The officer was dressed in an undercover disguise like he was supposed to be a drug dealer. And, you know, this is how insidious it gets. I have to imagine myself followed from the suburbs of Maryland through D.C. out into Virginia, realizing at some point that I'm being followed, not having any idea that this is a cop, and then having somebody pull a gun out on me and knowing that I'm near my fiancé's house.
Er war im verdeckten Einsatz und wie ein Drogendealer gekleidet. Wenn ich mir vorstelle, ich würde irgendwann merken, dass ich verfolgt werde, ohne zu wissen, dass es ein Polizist ist. Und dann würde in der Nähe des Hauses meiner Freundin eine Waffe auf mich gerichtet. Dann ist es für mich doch vollkommen logisch, dass sich Prince bedroht fühlte.
So, it always seemed to me perfectly logical, you know, that Prince perceived that he was under threat.
Bei seinen Recherchen zu dem Fall befasste sich Ta-Nehisi Coates auch mit der Vorgeschichte des Beamten, der Prince Jones erschossen hatte.
He had been previously found to have lied during another case.
Der Polizist hatte früher in einem anderen Fall nachweislich gelogen.
And the lie was, you know, so bad that the prosecutor's office actually had to throw out every, you know, case in which this officer had testified.
Die Staatsanwaltschaft musste deshalb jeden Fall zurückziehen, bei dem er ausgesagt hatte.
Was Coates besonders in Rage bringt, ist die Tatsache, dass egal wie zweifelhaft die Polizisten sich auch verhalten, letztlich die Schuld an den Vorfällen häufig den Opfern in die Schuhe geschoben wird. Im Fall von Prince Jones blieb schließlich in den Akten stehen, er habe versucht, einen Polizisten zu töten.
You know, after that, the conclusion I had to draw was that this was a group of people empowered by the state to use lethal violence, and there was very, very little chance that any of them would be punished.
Nach der Erschießung von Prince Jones musste ich den Schluss ziehen, dass Polizisten vom Staat die Macht zur Anwendung tödlicher Gewalt erhalten hatten. Und die Chance, dass einer von ihnen bestraft würde, war minimal.
And so should there be a mistake, any sort of mistake with me, any sort of dispute in which I was killed or, you know, my son was killed, in general, I could rest assured that no one would be held accountable.
Sollten also ich oder mein Sohn wegen irgendeines Missverständnisses getötet werden, konnte ich sicher sein, dass niemand dafür zur Rechenschaft gezogen werden würde.
Für Ta-Nehisi Coates war es vor allem auch seine Rolle als Vater, die seiner Beschäftigung mit der Geschichte des Rassismus in den USA eine neue Perspektive verlieh und zum Anstoß für sein Buch »Zwischen mir und der Welt« wurde. Er fühlte sich als Vater für den Schutz seines Sohnes verantwortlich, wurde sich aber zunehmend bewusst, dass das Leben seines Sohnes von Kräften bedroht wurde, die sich seiner Kontrolle als Vater entzogen. Trotz dieser Ängste wünscht sich Coates für seinen Sohn ein freieres Verhältnis zur Welt. Sein Schwarzsein soll nicht mehr wie bei seinem Vater zwischen ihm und der Welt stehen. Und vor allem soll die Angst seinen Sohn nicht vom Widerstand gegen Rassismus abhalten. Das brachte Coates bereits bei der Wahl des Vornamens für seinen Sohn zum Ausdruck. Samori verweist auf den Namen eines antikolonialistischen Vorkämpfers in Westafrika gegen Ende des 19. Jahrhunderts.
Der Kampf steckt in deinem Namen, Samori. Du bist nach Samori Touré benannt, der gegen die französischen Kolonialisten um das Recht an seinem eigenen schwarzen Körper stritt. Er starb in Gefangenschaft. Doch wir profitieren von seinem und ähnlichen Kämpfen, auch wenn das Ziel unseres Kampfes sich so oft unserem Zugriff entzieht.
Was Coates seinem Sohn Samori mit seinem Buch angesichts der erschreckenden Situation für Afroamerikaner in den USA also vermitteln will, ist letztlich keinesfalls Resignation.
And I gave him that name, you know, thinking about the idea that resistance means something even when you're not successful, that struggle means something even when you're not successful, that struggle and resistance in and of themselves are values. And I've tried to communicate that to him all his life.
Ich gab ihm diesen Namen, weil für mich Kampf und Widerstand auch dann einen Sinn haben, wenn man verliert. Sie stellen einen Wert an sich dar. Ich habe immer versucht, das meinem Sohn zu vermitteln.
Sie haben ihn einfach abgeknallt. US-Intellektuelle über Polizeigewalt gegen Afroamerikaner. Sie hörten eine Sendung von Michael Hillebrecht, die wir 2016 vom ORF übernommen haben. Für die Genehmigung, die Interviews mit Ta-Nehisi Coates und Alice Goffman zu verwenden, bedanken wir uns bei den Sendern WHYY Philadelphia und bei WBUR Boston. Es sprachen Michael Dangel, Barbara Gassner, Nikolaus Kinski und Alexander Rossi. Regie und Ton Michael Hillebrecht.